Ich fand das interessant, dass nicht nur ihr hier über den Römerbrief, das Evangelium aus dem Römerbrief sprecht, sondern wir machen das parallel dazu auch in unserer Gemeinde in Kreuzlingen. Ich bin mal gespannt, was der Bert dann heute über den gleichen Text bei uns gepredigt hat. Und er wird wahrscheinlich hören wollen, was ich hier gesagt habe. Als Michael mich gebeten hat, in eurer Predigtreihe über den Römerbrief Fortsetzungen zu machen und den 9. der 12 Teile zu übernehmen, habe ich mir die Vorlage dazu angeschaut, in der für diese Predigt die Überschrift Ziel des Glaubens vorgesehen ist und die den Text von Römer 9, Vers 30 bis 11, 36 umfasst. Insgesamt 56 Verse. Und da habe ich erst mal schlucken müssen. 56 Verse aus dem Römerbrief sind für mich 3 bis 4 Predigten, so wie ich gestrickt bin. Jedenfalls habe ich lange nachgedacht, wie ich dem Text und auch dem Programm gerecht werden kann. Und beim Studium des Textes ist mir klar geworden, dass Paulus sich damals immer wieder mit der Problematik auseinandersetzen musste, dass sein Volk, die Juden, große Schwierigkeiten damit hatten, dass seit Jesu Tod und Auferstehung die Gerechtigkeit der Menschen oder des Menschen nicht mehr aus dem Nachweis der Gesetzestreue zu erreichen ist. Diese Problematik ist für uns heute nicht mehr so wichtig, wie sie das damals war. Und deshalb habe ich mich entschieden, mich in der Predigt auf die Verse zu konzentrieren, in denen Paulus noch einmal die Bedeutung des Glaubens für den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit herausarbeitet. Und das ist eine Erkenntnis, die immer wieder auch und immer tiefer in unser eigenes Bewusstsein eingewurzelt werden muss. Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln feststellen können, war es für Paulus eine gewaltige Herausforderung, den Christen in Rom, aber auch seinem Volk, den Juden, einzuprägen, dass Gott in dem neuen Bund, den er mit allen Menschen schließen will, auch einen ganz neuen Ansatz wählen musste, damit die Menschen zu ihm kommen, weil Israel so kläglich versagt hatte, den alten Bund zu halten. Und weil deshalb auch keiner von ihnen zur Gerechtigkeit Gottes gelangen konnte. Seit Jesu Tod und Auferstehung müssen sich die Menschen, Juden und Heiden, Gerechtigkeit nicht mehr durch Werke des Gesetzes erarbeiten. Stattdessen bekommen sie die Gerechtigkeit angeboten und sie können sie im Glauben, das heißt im Vertrauen auf die Treue Gottes, als Geschenk annehmen. Dieses, man konnte fast sagen, atemberaubende neue Prinzip, das den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit so leicht macht, weil man es sich nicht mehr mühsam verdienen muss, musste erst einmal verstanden, dann angenommen und buchstäblich geglaubt werden, damit es in Kraft gesetzt und wirksam wurde. Und wie ihr vielleicht aus eigener Erfahrung wisst, fällt das selbst heute noch manchen Menschen schwer, das zu glauben. Für die Juden war noch eine zusätzliche Provokation, dass nicht mehr nur sie, Gottes auserwähltes Volk, Gerechtigkeit vor Gott finden sollten, sondern auch die Nationen, die heidnischen Völker, die noch bisher überhaupt keine Ahnung gehabt haben, wer dieser Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat und worum es im Leben überhaupt geht. Und an dieser Stelle setzt unser heutiger Text ein, Römer 9, Vers 30 bis 33. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. In diesem Abschnitt wiederholt Paulus noch einmal, welche Auswirkungen der neue Bund oder das neue Testament hat, das Gott in Jesus Christus den Menschen gebracht und das alte Testament abgelöst hat. Die Heiden, die bisher nur nur aus ihrem Gewissen heraus Entscheidungen treffen konnten, mit denen sie vor Gott bestehen mussten. Etwas anderes hatten sie nicht. Bekommen nun auf einmal Zugang zu Gottes Gerechtigkeit, weil sie Jesus Christus kennengelernt haben und glauben. Sie glauben, dass er für ihre Sünde gestorben ist. Sie glauben, dass sie aus der Knechtschaft der Sünde freigekauft sind. Sie glauben, dass sie durch Christus in den neuen Bund mit Gott aufgenommen und Kinder Gottes geworden sind, so wie wir das in Römer 8 gelesen haben. Und weil sie das im Glauben angenommen haben, haben sie jetzt Gerechtigkeit vor Gott. Ihnen gegenüber stehen die Juden, oder zumindest ein Großteil der Juden, die immer noch denken sich, dass durch das Halten des Gesetzes selbst die Gerechtigkeit verschaffen zu können und dabei die Augen vor der Wahrheit verschließen oder verschlossen haben, dass sie trotz aller Bemühungen es nicht schaffen, das Gesetz zu halten. Und deshalb haben sie überhaupt keine Chance, als Gerechte vor Gott stehen zu können. Ein weiterer Grund dafür, dass sie den alten Bund nicht loslassen und den neuen Bund mit Gott schließen wollten, war, dass sie an Jesus Anstoß genommen haben. In Vers 33 zitiert Paulus dazu Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. In dieser Prophetie hat Gott schon 700 Jahre vorher angekündigt, dass genau der Glaube an diesen Stein des Anstoßes dazu führt, dass man in Gerechtigkeit vor Gott stehen wird. Denn das ist die Bedeutung der Aussage, wird nicht zuschanden werden. Und dieser Stein des Anstoßes, dieser Fels des Ärgernisses ist Jesus. Ein Ärgernis war für die Juden vor allem, dass das Heil von einem Menschen kommen soll, der dazu verurteilt worden ist, am Schandpfahl zu sterben, also auf die schändlichste, ehrloseste Weise ums Leben zu kommen. Und mit seinem Tod, das haben sie nicht kapiert, hat er das auf sich genommen, was eigentlich ihre Schuld war, weswegen sie eigentlich hätten in diesen Tod gehen müssen. Und vor allem war es ihnen ein Anstoß, dass ausgerechnet dieser schmählich Hingerichtete der von Gott gesandte Messias sein sollte. Und dass sie ihr Vertrauen in ihn setzen müssen, was ja nichts anderes bedeutet, als ihm zu glauben. Paulus wusste aber, was Gottes unverrückbarer Wille ist. Gerechtigkeit ist nur auf diese eine Art oder auf diese eine Weise zu erreichen. Und deshalb fährt er in den nächsten Versen fort, Römer 10, Vers 1 bis 8a. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und das Flehen für Sie, die Juden, zu Gott ist, dass Sie gerettet werden. Denn ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Denn da Sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, und auf ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabzuführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten herauszuführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn man diese Verse zum ersten Mal liest, hat man vermutlich ziemliche Schwierigkeiten auf Anhieb zu verstehen, was Paulus da sagen will, da er das Verständnis bestimmter Aussagen aus der jüdischen Tradition als bekannt voraussetzt, die uns heute nicht mehr geläufig sind. Und deshalb wollen wir uns diese Aussagen einmal im Detail anschauen. Dass Paulus in Vers 1 noch einmal festhält, dass ihm daran liegt, dass die Juden gerettet werden, das können wir sofort verstehen. Dass sie Jesus ablehnen, verleitet Paulus aber nicht dazu, dass er sie verachtet. Vielmehr stellt er ihnen das Zeugnis aus, dass Gott ihnen wichtig ist und sie Eifer für Gott haben. Sie wollen unbedingt Gerechtigkeit vor Gott finden. Das heißt, sie haben zumindest das richtige Ziel. Aber sie waren dabei so sehr von ihren eigenen Vorstellungen gefangen genommen, dass sie nicht erkannt haben, was Gerechtigkeit vor Gott in Wahrheit bedeutet. Statt ihn zu fragen, wie werden wir gerecht vor dir und zu tun, was Gott ihnen sagt, haben sie sich ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit zusammengebastelt. Ihre Distanziertheit gegenüber Gott, ihr fehlendes Verlangen, selbst Gott zu begegnen, ihn hören zu wollen, war vermutlich ihr Hauptproblem. Weil sie Gott nicht suchten, und das war ihre größte Zielverfehlung, blieb ihnen verborgen, dass durch Christus die Bedeutung des Gesetzes für das Heil der Menschen zu Ende gekommen war. Jesus hatte das Gesetz erfüllt. Er hat es in vollkommener Weise erfüllt. Er war und ist damit der einzige Mensch, der vor Gott durch das Halten des Gesetzes gerecht ist. Damit hat er das Ziel erreicht, das eigentlich allen Juden oder allen Menschen durch das Gesetz gesteckt war. Und diese Tatsache, dass er das erreicht hat, hat weitreichende Auswirkungen. Paulus hat zwar nicht an dieser Stelle, aber in den Kapiteln zuvor festgehalten, dass der Heilsplan in Gottes neuem Bund der ist, dass Jesus Christus jedem Menschen, der zu ihm kommt, dessen altes Leben, das durch Schuld und Ungerechtigkeit verurteilt ist, gegen sein, das neue, ewige Leben eintauscht. Ein Leben, das vor Gott von vornherein gerecht ist, weil Jesus ohne Sünde am Kreuz gestorben ist. Und genau deshalb ist das Gesetz des alten Bundes in Christus zu Ende gekommen. Es hat keine Bedeutung mehr für die gläubig gewordenen, denn sie haben durch ihren Glauben an Jesus mit dem neuen ewigen Leben eine unanfechtbare Gerechtigkeit erhalten. Das neue Leben steht nicht mehr unter dem Gesetz, weil Jesus es erfüllt hat, wie Paulus im Kapitel 6 bereits ausführlich dargelegt hat. Und hier in diesem Abschnitt ist Vers 4 das Zentrum oder ein Zentrum des Evangeliums. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Im nächsten Vers hält Paulus noch einmal die inzwischen überholte Rolle der Gerechtigkeit im Alten Testament zusammen. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Gerechtigkeit aus dem Gesetz erhält nur der, der diese Dinge, also das, wozu das Gesetz auffordert, getan hat. Ausnahmslos getan hat. Im Jakobusbrief 2,10 steht das ganz pointiert. Da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Mit dieser Aussage bezieht sich Jakobus seinerseits wiederum auf den Propheten Hesekiel, der geschrieben hat, Hesekiel 33, Vers 13, wenn ich dem Gerechten sage, leben soll er, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut ein Unrecht, so wird all seiner gerechten Taten nicht gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, wird er sterben. Gerechtigkeit im Alten Testament ist gekoppelt an das, was wir tun. Mit der Gerechtigkeit aus Glauben sieht das ganz anders aus, weil wir diese Gerechtigkeit als Geschenk angenommen haben und dadurch Christus nahe gekommen sind, gibt es nichts mehr, was wir tun müssen, um gerecht zu werden. Wir müssen, wie es in Vers 6 und 7 bestätigt wird, weder in den Himmel hinaufsteigen, um Christus von dort zu uns herabzuholen, noch in die Unterwelt hinabsteigen, um ihn von dort heraufzuholen, wenn man davon ausgehen wollte, dass er noch da unten sei. Die Beschreibung, das, was wir nicht tun müssen, ist übrigens ein Zitat aus 5. Mose. Kapitel 30, Vers 12 bis 14. Allerdings steht da dieses sozusagen das Gleiche, aber steht statt Christus steht da Wort Gottes. Wir wissen aber vom Anfang des Johannesevangeliums und auch aus Offenbarung 19, Vers 13, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. In Johannes 1, Vers 1 und 14 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Und mit diesem Wissen macht auf einmal der Vers 8 hier in unserem Text perfekten Sinn. Er greift 5. Mose 30, Vers 14 auf. Sondern was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herz. Die Gerechtigkeit aus Glauben bestärkt uns also darin, dass das Wort, nämlich Christus, uns nahe ist in unserem Herzen und dass Jesus durch uns spricht. Das Einzige, was die Gerechtigkeit aus Glauben von uns, den Gläubigen oder Glaubenden, erwartet, ist, dass wir ernst nehmen, es zu unserem Anliegen machen, Jesus in unserem Herzen Raum zu geben und zu bekennen, ihn zu bekennen. Und genau dies legt Paulus in den nächsten Versen im Detail aus. Da dieses Anliegen uns unmittelbar betrifft, wollen wir uns sorgfältig zu Gemüte führen, was Paulus da geschrieben hat. Römer 10, 8b bis 13. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. In diesen Versen fasst Paulus noch einmal zusammen, was er über die Bedeutung des Glaubens für uns mitgeteilt hat. Als erstes erklärt er, was bei unserer Bekehrung passiert. Sich zu bekehren bedeutet zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und bekennen kann man nur etwas, was man im Herzen hat, wenn man es aus ganzem Herzen tut oder, wie es hier steht, in seinem Herzen glaubt. Glauben und Bekennen gehören untrennbar zusammen. Und wenn das Bekenntnis zu Jesus Christus aufgrund des Glaubens erfolgt ist, ist ein Mensch gerettet. Wir können an dieser Stelle gleich auch noch festhalten, mehr ist nicht nötig. Da wird weder von Werken noch von sonst irgendwelchen frommen Leistungen gesprochen. In Vers 10 wird diese Wahrheit noch einmal aus einem leicht anderen Blickwinkel wiederholt. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Auch hier ist wieder von Herz und Mund die Rede. Der Glaube an Jesus Christus in unserem Herzen bewirkt die Gerechtigkeit vor Gott. Und wenn die Bibel von Herz spricht, dann ist damit nicht die physiologische Blutpumpe gemeint, sondern die Instanz in unserer Seele, in der unser Gewissen sitzt. Die Instanz in unserer Persönlichkeit, wo wir Entscheidungen treffen, also unser Wille. Und damit hält Paulus einmal mehr fest, dass unsere Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt und nicht aus dem Gesetz. Und indem wir diesen Glauben in Worten ausdrücken, das ist mit Bekennen gemeint, haben wir Heil empfangen. Und wie man den griechischen Ausdruck auch noch übersetzen kann, sind wir gerettet. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass das eine einmalige Angelegenheit ist. Man wird einmal gerettet und empfängt das Heil einmal. Und niemand kann uns das streitig machen, niemand kann das rückgängig machen. Und am wenigsten wird Gott das tun, der uns, wie wir in Kapitel 8 gelesen haben, als seine Kinder adoptiert hat. Ich sage das deshalb, weil ich schon mehrfach in Gesprächen aufgrund dieses Verses die Frage gehört habe, verliere ich mein Heil, wenn ich beim Zeugnisgeben für Jesus versage? Und dann verweise ich immer auf eine Stelle im 1. Korintherbrief. Da heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11 bis 15, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist in seinem Leben das entscheidende Fundament gelegt worden. Ein für allemal, Jesus Christus. Und darauf bauen wir unser Leben auf. Und jeder entscheidet selbst, wie er sein Leben darauf aufbaut. Aber egal, wie gut oder weniger gut es gelingt, eines steht außer Diskussion. Durch die Werke, die ein Mensch vollbringt, ändert sich nichts daran, dass sein Heil, sein Gerettetsein feststeht. Denn wir sind aus Glauben gerettet und nicht aus dem, was wir tun. Dazu vielleicht auch noch die Aussage oder die Zusage, die in Epheser 2, Vers 8 und 9 steht. Das ist ein Vers, den ich ganz früh nach meiner Bekehrung schon auswendig gelernt habe. Denn aus Gnade seid ihr gerettet aus Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Paulus will, dass dieses Thema endgültig geklärt ist. Gerechtigkeit und damit unser Heil gibt es nur durch den Glauben und nicht durch Werke. Und als zusätzliche Bestätigung liefert Paulus hier in Vers 11 unseres Textes noch eine weitere Verheißung aus dem Alten Testament. Er zitiert die griechische Übersetzung von Jesaja 28, Vers 16. Da heißt es, wer glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und dann geht Paulus noch einmal auf den Stein des Anstoßes ein, das in Gottes neuem Bund das Heilsangebot für alle Menschen gilt. Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Mit Griechen sind nach dem damaligen jüdischen Verständnis alle Nichtjuden gemeint, die um die Juden herum gelebt haben. Der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, der im Alten Bund bestanden hat, ist von Gott endgültig aufgehoben worden. Er ist der Herr über alle Menschen und er beschenkt jeden Menschen, der ihn anruft, mit der Gnade gerettet zu werden. Und Paulus kann sich auch bei dieser Zusage auf das Alte Testament berufen. Denn Gott hat durch den Propheten Joel in Joel 3, Vers 5 verkünden lassen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Weil in dieser Aussage keine Einschränkungen genannt werden, ist klar, wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet oder wird erlöst oder empfängt das Heil. Alle diese Aussagen stecken in dem griechischen Verb, das Paulus hier benutzt hat. In den nächsten 5 Versen, die wir abschließend betrachten wollen, weitet Paulus dann unseren Blick. Da Gott will, dass alle Menschen aus Glauben gerettet werden, lädt Paulus uns hier ein, die Verheißung in Joel 3, Vers 5 in Bezug auf die Menschen um uns herum zu sehen. Für sie gilt in gleicher Weise, was Paulus in den nächsten Versen aufzeigt. Römer 10, Vers 14 bis 17. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. In Vers 14 bezieht er sich nochmal auf diese Verheißung in Joel 3, Vers 5. Gerettet wird jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und dann kommt diese Gedankenkette, um den Namen des Herrn anrufen zu können, und zwar nicht nur in einem fromm klingenden Spruch, das setzt voraus, dass man an ihn glaubt. Um aber zum Glauben an ihn zu kommen, muss man das Evangelium gehört haben. Und man kann das Evangelium nur hören, wenn einer kommt, der es einem verkündigt. diese zwangsläufige Abfolge von Schritten, die wir hier sozusagen jetzt rückwärts gegangen sind, ist logisch und verständlich. Und danach ist aber auch klar, dass, damit Menschen gerettet werden, der erste Schritt passiert sein muss. Ein Schritt, den sie nicht selber tun können. Jemand muss den Menschen das Evangelium verkündigen. Und das ist der Punkt, wo wir mit ins Spiel kommen. Wir haben das Evangelium gehört, wir glauben es, wir haben Gott angerufen, wir sind gerettet. Wir sind damit, oder wir gehören damit zu den Menschen, die befähigt sind, das Evangelium zu verkündigen. Aber sind wir auch gesandt, das zu tun? Wenn Paulus in Vers 15 die Frage stellt, wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind, dann ist es eine rein rhetorische Frage. Er weiß genau, dass Jesus alle seine Jünger gesendet hat. Jesus hat das ausdrücklich am Ende seiner Zeit auf der Erde im Missionsbefehl gesagt. Können wir nachlesen. Matthäus 28, Vers 19 und 20a. Darum geht hin und machet alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ich denke, wenn Paulus hier diese Frage stellt, dann will er damit aufdecken, dass jemand, der diese Frage stellt, eigentlich nur eine Ausrede sucht, damit er behaupten kann, er sei nicht gesandt. Dem stellt Paulus deshalb ein Zitat aus Jesaja 52, Vers 7 gegenüber, um deutlich zu machen, was für eine tolle Sache das eigentlich ist, das Evangelium zu verkündigen. Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Evangelium, gute Botschaft. Und dann fügt er noch dazu, dass leider nicht alle, die ihnen das Evangelium verkündet wird, diese Botschaft auch annehmen und sie befolgen, um gerettet zu werden. Aber auch das hat Gott schon durch Jesaja prophezeit. Als Gott durch den Propheten offenbart, was Christus tun wird, um den Menschen Erlösung aus ihrer Schuld und Sünde zu bringen, fragt der Prophet Jesaja 53, Vers 1, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? In Vers 17 fasst Paulus noch einmal den Kern des Prinzips der Evangelisation, deren Ziel ja die Rettung der Menschen ist, in einer Aussage zusammen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Tatsache ist, die Rettung der Menschen durch den Glauben geschieht dort, wo sie das Wort Christi, das Evangelium, gehört haben. Damit das Evangelium bei ihnen ankommt und zum Glauben führt, ist ein Bindeglied zwischen dem Wort, das Christus uns hinterlassen hat, und diesen Menschen nötig, nämlich die Verkündigung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Verkündigung geschieht durch uns, die Jünger Jesu. Wir haben das Wort Christi verstanden, aufgenommen und verkündigen es. Und die Menschen hören uns und kommen hoffentlich zum Glauben. Damit wird deutlich, wie unverzichtbar wir Gläubige für die Rettung der Menschen sind. Wir haben eine zentrale Rolle im Heilsplan Gottes. Wir sind das Bindeglied zwischen dem Evangelium, dem Wort Christi, und denen, die zum Glauben kommen sollen. Das heißt, Jesus hat sich von uns abhängig gemacht, um das Ziel des Glaubens zu erreichen. Seid ihr euch dessen bewusst, welche prominente, welche bedeutende Stellung ihr im Heilsplan Gottes habt? Im Rest von Kapitel 10 und im Kapitel 11 geht es dann darum, welche Auswirkungen die Verstocktheit des größten Teils Israels, zu Paulus Leidwesen, für die Juden selbst, aber auch für die anderen Völker hat. Damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen. Stattdessen möchte ich zum Abschluss noch kurz auf die Herausforderung, die in diesem letzten Vers 17 steckt, eingehen, weil wir, wenn wir ehrlich sind, hier bei uns in der Schweiz und in unseren Gemeinden vielfach darauf hereinfallen, dass der Widersacher uns eingeredet hat, dass wir nicht gesandt seien, das Evangelium zu verkündigen. Noch dazu, wenn in Vers 15 steht, wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Predigen? Das ist nicht mein Ding. Dafür sind andere zuständig. Ich bin da gar nicht ausgebildet. Aber das ist keine gute Ausrede, auch auf diesen Vers hin nicht. Denn im Griechischen steht da ein Verb, kerusso, das eigentlich ausrufen oder öffentlich hörbar machen bedeutet. Und zwar im Auftrag eines Herrschers, also bei uns im Auftrag des Herrn. Und genau das ist, was Jesus tatsächlich durch jeden von uns tun will. Und das bedeutet für uns, für die meisten von uns jedenfalls nicht, dass wir das in großen Versammlungen oder von einer Kanzel herunter oder vor großen Menschenmassen machen sollen, sondern nur an dem Platz, an dem wir im Alltag stehen. Und damit ist auch nicht gemeint, dass wir Bibeltexte auslegen oder theologische Lehren verkünden sollen. Jesus will nichts anderes, als dass wir den Menschen erzählen, wer er für uns ist, was er für uns getan hat und was für ein Geschenk er und seine Wirksamkeit in unserem Leben sind. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus zu den Jüngern gesagt, dass sie seine Zeugen sein werden. Und das ist auch unsere Berufung. Unsere Aufgabe ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, als wahrheitsgemäß zu sagen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das verkündigen wir. Und das ist genau das, was der Heilige Geist braucht. Mehr braucht er nicht, um bei den Menschen dazu zu kommen, sie dahin zu führen, dass sie sich für den Herrn entscheiden können. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Herr nicht einfach seine Engel losschickt, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Das wäre doch viel beeindruckender und vor allen Dingen viel weniger fehlerbehaftet. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Weil kein Engel so glaubwürdig von Erlösung und Sündenvergebung zeugen kann, wie wir das können. Wir haben das am eigenen Leib erfahren. Und wir haben das erfahren, was das Zentrum des Evangeliums ist. Wir sind gerettet worden. Wir leben aus der Vergebung. Die Engel kennen das nur vom Hörensagen. Sie können uns dabei nur ehrfürchtig zuschauen. Aber erlebt haben sie das nicht. Kommen wir zum Schluss. Ziel des Glaubens ist die Gemeinschaft mit Gott in Gerechtigkeit und Frieden. Aber wir sind noch nicht am Ende, wenn wir uns bekehrt haben und diese Gerechtigkeit empfangen haben und in Frieden mit Gott leben. Weil wir von einem Ziel diesseits der Ewigkeit noch weit entfernt sind. Es gibt noch so viele Menschen, die dieses Ziel noch nicht erkannt, geschweige denn erreicht haben. Und ihnen dabei zu helfen, dazu will der Herr dich und mich gebrauchen. Und deswegen müssen wir noch hier bleiben. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ja, Herr, warum hast du mich nicht direkt nach meiner Bekehrung sofort zu dir genommen? Dann wäre ich endgültig am Ziel angekommen und ich hätte so viele Fehler, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe, nicht getan. Mir wäre so viel Versagen erspart geblieben. Hier ist der Grund. Wenn er das tun würde, dann fehlte in diesem Vers 17, in diesem Heilsplan Gottes, der zentrale mittlere Teil, der das Evangelium mit den Ungläubigen verbindet. Die Verkündigung des Evangeliums ist notwendig. Ohne sie funktioniert der Heilsplan Gottes nicht. Und deshalb müssen wir das mitnehmen und deshalb müssen wir wissen, dass unser Platz hier ist. Und deshalb müssen wir uns darauf ausrichten, dass das der Grund ist, warum wir noch nicht beim Herrn sind. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Amen.